Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, die Werktagslesungen dieser Woche sind den beiden Büchern der Makkabäer entnommen, die die aufregende Zeit zwischen 175 vor Christus, dem Regierungsantritt des Seleukidenherrschers Antiochos IV., auch Antiochos Epiphanes genannt, und dem Tod des Hohenpriesters Simon, ca. 134 vor Christus, umfassen. Ursprünglich hebräisch verfasst, gab es sie sehr bald nur noch in griechischer Übersetzung, weswegen sie nicht den Weg in die hebräische Bibel fanden. Als Teil der Septuaginta, der griechischen Übersetzung, ist sie eingegangen in die christliche Bibel. Martin Luther, der sich nur auf die hebräische Bibel bezieht, hat sie nicht aufgenommen in seine Bibel, sodass sie also auch nur in katholischen Bibeln enthalten ist. Kurz zum Inhalt. König Antiochos will griechische Kultur und Lebensart auch unter den Juden verbreiten und durchsetzen. Im Jahr 167 kommt es zu einem ungeheuren Frevel durch die Entweihung des Jerusalemer Tempels. Es wird vermutet, dass auch eine prohellenistische Gruppe der Juden daran beteiligt war, das Jerusalemer Heiligtum dem Zeus Olympos zu weihen, so wie parallel dazu das Heiligtum der Samariter auf dem Berg Gerizim, dem Zeus Xenios, geweiht wurde. Aus der Sicht der prohellenistischen Fraktion unter den Juden sollte durch das Aufstellen einer Figur des Zeus wohl kein neuer Kult eingeführt, sondern nur eine griechische Interpretation des in Jerusalem von den Juden verehrten Himmelsgottes, also irgendwie Jahwes selbst, dargestellt werden. Die treuen Juden aber, denen der bildlose Kult Jahwes eine unbezweifelbare Forderung des ersten Gebots war und die alles andere nur als frevlerischen Götzendienst verstehen konnten, bezeichnen diese Götzenfigur an heiligster Stätte ihres Glaubens schlicht als Gräuel der Verwüstung, so im Buch Daniel und auch im Buch der Makkabäer. Von den sich daraus ergebenden Aufständen, initiiert vom Priester Mattathias und seinen Söhnen und vom Martyrium vieler Treugebliebener, handeln die Makkabäerbücher. Was wir da lesen, ist von bestürzender Aktualität. Auch wenn man vielleicht nicht so weit gehen mag, dass sich im Zuge der Amazonas-Synode genau das Gleiche im Vatikan abgespielt hat, so kann ich persönlich und mit mir viele andere nicht umhin, mich an die in den biblischen Büchern geschilderten Geschehnisse erinnert zu fühlen. Eine als Pachamama bekannt gewordene Holzfigur, die eine nackte schwangere Frau zeigt, wurde bei verschiedenen Ritualen und Veranstaltungen rund um die Amazonas-Synode verwendet, unter anderem beim Auftakt in den Vatikanischen Gärten sowie bei dem Amazonas-Kreuzweg, aber auch in der Synodenhalle und in der Karmeliterkirche Santa Maria in Trespontina aufgestellt. Die Figur wurde wahlweise als Symbol des Lebens, als Darstellung Marias oder als heidnisches Götzenbild bezeichnet, meistens als Pachamama-Gottheit, und sorgt inzwischen weltweit für Irritationen. Mehreren Quellen zufolge bezeichnete Papst Franziskus selbst die Statuen wörtlich als Pachamama, was der Name einer Fruchtbarkeitsgöttin der Anden ist, die ihren eigenen Sohn heiratet. Grob übersetzt bedeutet der Name Mutter Erde oder Mutter des Kosmos. Offizielle Sprecher des Vatikans und der Synode sagten dagegen, die Schwangere repräsentiere nur das Leben und sei nicht religiös zu verstehen. Paolo Ruffini, Leiter des Kommunikationsbüros des Vatikans, sagte letzte Woche, im Grunde genommen repräsentiert sie das Leben. Basta. Ich frage mich, ob es mit diesem Basta getan und die ganze Geschichte damit erledigt sein kann. Ist es angemessen, wenn Papst Franziskus sich dafür entschuldigt, dass ein junger Katholik, Alexander Tschugel aus Österreich, dem dies unerträglich war, die Figuren im Tiber versenkt hat, weil dies die Gefühle der indigenen Bevölkerung Amazoniens verletzt habe, nicht aber sich entschuldigt bei den Katholiken und Christen, die sich durch all diese Vorgänge genauso verletzt fühlen in ihrem Glauben an den einen und einzigen Gott? Ich selber bin sicher, dass unser Papst keinerlei Götzenverehrung beabsichtigt hat. Daher zielen solche Vorwürfe, wie sie unter anderem in einem leider anonym verfassten und von teils bekannten Katholiken unterschriebenen Brief erhoben werden, Bischof Vorderholz, auf den man sich darin berief, hat sich entschieden davon distanziert, ins Leere. Aber auch wenn er, Papst Franziskus, ohne jeden Zweifel keinerlei Götzenverehrung im Sinn hatte, er hat Zeremonien und Vorgänge zugelassen, die sogar ohne böswillig sein zu wollen, als Götzenverehrung missverstanden werden können. Und das lässt mich fragen, ob hier nicht alle Beteiligten von allen guten Geistern verlassen sind. Um es genauer zu sagen, den Heiligen Geist draußen vor der Tür haben stehen lassen. Im Übrigen wird man wohl Kardinal Müller recht geben müssen mit seiner düsteren Prognose. Das ganze Trauerspiel wird viele aggressive antikatholische Sekten in Südamerika und anderswo in ihrer Polemik bestätigen, dass die Katholiken Götzendiener seien und dass der Papst, dem sie gehorchen, der Antichrist sei. Hunderttausende von Katholiken werden nun gerade im Amazonasgebiet und überall, wo die Videos von diesem römischen Spektakel gesehen wurden, die Kirche unter Protest verlassen. Hat man an diese Konsequenz gedacht? Oder nimmt man sie in Kauf? Wenn übrigens der emeritierte mexikanische Bischof von San Cristobal de las Casas, Felipe Arismendi Esquivel, in einem Gastbeitrag im Osservatore Romano den Papst mit dem Satz unterstützt, es waren Symbole der amazonischen Realitäten und Erfahrungen, die nicht nur kulturell, sondern auch religiös zu verstehen sind, aber das hat nichts mit Anbetung zu tun, denn die gebührt allein Gott. Wenn er es so formuliert, dann zeigt er gerade das Problem. Weil die Statuen, wie der Bischof selbst sagt, eben auch religiös zu verstehen sind, kann man ihnen nicht einfach ein anderes Etikett verpassen, etwa sie würden einfach Symbol für das Leben sein. Vielmehr ist es eher respektvoll, sie den Indios als das zu lassen, als was sie verstehen, zumindest die Nichtchristlichen, nämlich als Göttinnen, als Fruchtbarkeitsgöttinnen. Dann aber haben sie in einer christlichen Kirche oder bei christlichen Veranstaltungen nichts, aber auch gar nichts verloren. Nebenbei erlaube ich mir hier die Bemerkung, welches Frauenbild hier unversehens wieder Urständ feiert, nämlich die in unzähligen heidnischen Kulten auf ihre Fruchtbarkeit reduzierte Frau. Etwas, das gerade das Judentum und Christentum doch eigentlich endgültig überwunden haben. Wenn es den Protagonisten dieser aus meiner Sicht ungeheuerlichen Vorgänge einfach nur um Achtsamkeit mit der Natur und unserer Schwester, der Mutter Erde, geht, wie Franziskus in seinem Sonnengesang vielleicht auch in Abgrenzung zum Mutter-Erde-Kult formuliert, Schwester, die Schwester Mutter Erde, dann frage ich mich, wozu es dazu irgendwelche missverständlichen Figuren braucht. Da in Deutschland aller Unsinn nachgemacht wird, dürfte bei einer Tagung, zu der neben den Bistümern Hildesheim und Würzburg auch Adveniat und Miserio eingeladen hatten, um über die Konsequenzen aus der Amazonas-Synode zu reden, auch Pachamama nicht fehlen. Ein deutscher Bischof hatte im Vorfeld der Amazonas-Synode von einer Zäsur gesprochen, die diese für die katholische Kirche bedeuten werde, und wörtlich hinzugefügt: Nichts wird mehr sein wie zuvor. Ich selber sehe hier eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er wusste nicht, was er sagte, dann stellt sich die Frage, ob er geeignet ist für das Amt des Bischofs, oder er wusste, was er sagte, dann stellt sich diese Frage umso mehr. Ich bitte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, um Verständnis, dass ich jetzt einmal so deutlich werde. Ich will einfach nicht mehr brav schweigen über so viel Unsinn, der in letzter Zeit auch aus bischöflichem Mund zu vernehmen ist. Von nicht wenigen Theologen, die auf C4-Lehrstühlen fettes Geld verdienen, mit unzähligen Aussagen, die nicht mehr katholisch sind, bin ich Entsprechendes schon lange gewohnt. Bei Bischöfen habe ich mich noch nicht daran gewöhnen können. Möglicherweise hat Bischof Overbeck, den ich zitiert habe, recht. Wenn wir in der katholischen Kirche tatsächlich auf einem Weg sind, der dorthin führt, wo nichts mehr ist wie zuvor, dann wird es am Ende des Weges nicht mehr die Kirche Jesu Christi sein, wie sie seit 2000 Jahren besteht, und nicht mehr die Kirche, in die hinein mich meine Eltern getauft haben und für die ich Priester geworden bin. Ich halte es für sehr gut möglich, dass wir gerade auch im Deutschland des synodalen Weges, aber wohl auch weltkirchlich, an einem Scheideweg stehen. Deswegen spreche ich von einer furchtbaren Aktualität der Lesungen aus dem Buch der Makkabäer. Damals wurde man gewalttätig, eine Art des Bekenntnisses, das wir als Christen Gott sei Dank hinter uns gelassen haben. Aber den Kern dessen, wovon die Makkabäer-Bücher berichten, braucht es gerade in diesen Tagen. Eine Art des Bekenntnisses, das ich einmal recht salopp formulieren möchte. Warum bleiben wir eigentlich nicht einfach cool? Wir wissen doch, dass das Evangelium zu keiner Zeit zeitgeistkompatibel war. Warum sonst wurde Jesus gekreuzigt? Sicher nicht, weil er sich zu sehr die Lebenswirklichkeiten seiner Zeit zu eigen gemacht hätte. Er hat das genaue Gegenteil getan. Wir alle dürfen in einem Land leben, in dem Menschen uns belächeln und für konservativ, manche für reaktionär, jedenfalls nicht auf der Höhe der Zeit halten. Aber sie werden uns dafür nicht lynchen. Warum, wie gesagt, nicht cool bleiben und dazu stehen, dass wir anders sind, anders glauben, andere Überzeugungen haben, versuchen, anders zu leben als die meisten, aber immer in Liebe und in Respekt vor dem anderen. In einer pluralistischen Gesellschaft, die zu sein wir uns immer wieder rühmen, wären wir einfach eine alternative Stimme im Konzert der Meinungen. Ist das so schlimm? Jedenfalls wird es überzeugender sein, Profil zu haben und auch zu widersprechen, als einzustimmen in das, was man heute halt so denkt und sagt. Denn wenn die Kirche keine Alternative mehr bietet, wozu braucht es sie dann noch? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wiederhole meinen ungewöhnlichen Wunsch. Bleiben Sie cool, was unseren katholischen Glauben betrifft. Und dazu möge Sie der dreieinige Gott segnen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.